Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Wir kommen zur NBA hier in der Sportshow auf meinsportradio.de, arbeiten die letzte Nacht auf und die lief aus Sicht der Cleveland Cavaliers nicht besonders gut. 99-127, eine krachende Niederlage bei den Timberwolves und so richtig viel Positives war nicht dabei. Einen kleinen Lichtblick, den kann unser Experte Felix Amrain uns gleich dann zumindest von Seiten der Cavaliers noch berichten. Werden wir später drauf eingehen hier auf dieses Event. Vorher stelle ich euch unseren Experten vor, kennt ihr aber, den Moderator von Triple Double, unserem NBA Talk hier auf meinsportradio.de. Hallo Felix.
Hallo Malte.
Wir fangen auch nicht mit den Cavaliers an, das sparen wir uns noch ein bisschen auf, erhöhen ein wenig die Spannung, sondern wir starten in Indiana bei den Pacers, die mit 109-96 gegen die Bucks krachend gewonnen haben. Ja, es war ein relativ leichter Sieg für die Pacers, was so zumindest das Scoreboard hergibt.
Das kann man auf jeden Fall sagen. Insgesamt war es eine sehr, sehr einseitige Partie zwischen zwei Mannschaften, die ja in der Tabelle quasi auf Augenhöhe agieren. Und es war auch 6 Minuten lang ein sehr ausgeglichenes Spiel. Es stand nach den ersten 6 Minuten 14-15 aus Sicht der Milwaukee Bucks und dann ging einfach alles in die Binsen. Bis zum Ende des Viertels machte Indiana 22 Punkte, die Milwaukee Bucks ihrer 2 und damit war das Spiel im Prinzip nach einem Viertel durch. Es ging dann im zweiten Viertel, ich will jetzt nicht sagen, erstmal ein bisschen besser los. Zumindest traf Milwaukee mal wieder den Korb. Aber das war nur von ganz, ganz kurzer Dauer. Nach 1,5 Minuten hatte sich das dann auch schon wieder erledigt. Es folgte die nächste Durchstrecke, in der Indiana den Vorsprung einfach immer weiter ausbauen konnte. Selbst als sie nur die Reservisten aufs Feld schickten, stieg der Vorsprung immer weiter an. Und letzten Endes war dann die Partie im Prinzip zur Halbzeit wirklich gegessen. Man ließ natürlich die Starter dann im dritten Viertel noch auf dem Feld, aber das vierte Viertel verkam zu einer wirklich ausgedehnten Garbage-Time, nachdem sie mit 23 Punkten Vorsprung da reinging und Indiana letzten Endes dann halt noch sehr, sehr viel Ergebniskosmetik in diesen letzten 12 Minuten bewirken konnte. Insgesamt muss man sagen, war die Problematik deutlich schlimmer, als es tatsächlich dann am Ende auf dem Scoreboard aussieht. Die Milwaukee Bucks präsentieren sich, wenn man nur jetzt den Boxscore letzten Endes anschaut, relativ ausgeglichen. Da gibt es 6 Spieler mit 11 Punkten oder mehr. Alle 5 der Starting 5 sind im zweistelligen Punktbereich, aber gerade eben dieser Bankschwäche war verheerend in dieser Partie. Die Bankspieler hatten tatsächlich bis zum vierten Viertel zusammen 5 Würfe nur genommen und ganze 2 Punkte gemacht. Also wenn es schon in der Starting Five nicht lief, und das war ja ganz offensichtlich der Fall, dann muss irgendwo ein Input von der Bank kommen und dann muss auch irgendwo der Bank Vertrauen geschenkt werden. Das war heute Nacht überhaupt nicht der Fall. Obendrein dominierten die Indiana Pacers dann auch noch die Zone nach Belieben. Selbst Giannis Antetokounmpo konnte sich da quasi überhaupt nicht durchsetzen, hat am Ende 17 Punkte, wovon er 11 an der Freiwurflinie machte. Bester Spieler bei den Bucks war am Ende noch Chris Middleton. Der machte immerhin so ein bisschen Betrieb da unterm Korb. Der Indiana Pacers hatte am Ende 19 Punkte gesammelt. Aber bei den Pacers, da lief es eben rundum. Da waren auch alle 5 Spieler der Starting Five im zweistelligen Punktbereich. Dazu noch Sabonis und Joseph von der Bank kommt im Double-Digit-Bereich. Und vor allen Dingen mussten alle kaum Zeit investieren und wenig spielen. Lediglich 2 Spieler spielten mehr als 30 Minuten. Victor Oladipo und Thaddeus Young. Oladipo dann mit Young und Miles Turner 3 Spieler, die 15 Punkte auflegten. Topscorer am Ende Sabonis von der Bank, 8 von 12 Würfen getroffen, 17 Punkte, 10 Rebounds, das Double-Double für ihn. Also wie gesagt, das war ein ganz, ganz einfacher Sieg am Ende für die Pacers, nachdem das erste Viertel im Prinzip schon komplett zu ihren Gunsten verlief. 56% aus dem Feld getroffen, wenig Mühe mit den Milwaukee Bucks, die heute Nacht auf gut Deutsch richtig den Hintern versohlt bekommen haben.
Und keine leichte Sache war es für die Toronto Raptors, die sich in der Overtime mit 114-113 bei den Brooklyn Nets behaupten konnten. Zwischendurch aber, bevor es in die Overtime ging, eigentlich schon eine hohe Führung hatten. Die hatten sie aber verspielt. Dann musste auch noch Kyle Lowry vom Platz getragen werden, weil er sich am Rücken verletzt hat. Aber am Ende setzten sich die Raptors dann doch durch. DeMar DeRozan mit 35 Punkten letztlich der Mann, der es gerichtet hat für die Raptors in der Overtime 114-113. Gucken wir auf die Rockets, die zu Gast waren bei den Bulls und sich dort mit 116-107 durchgesetzt haben. James Harden immer noch nicht wieder dabei, ne?
Nein, James Harden ist noch immer verletzt, wird auch noch eine Weile so bleiben. Ja, wenn man mal so ein bisschen in die Zukunft schaut, das ist vielleicht ganz gut. Wir erinnern uns ans letzte Jahr, als er in den Playoffs wirklich völlig ausgebrannt war. Womöglich tut ihm diese Pause ganz gut. Den Houston Rockets tut sie, wenig überraschend, nicht ganz so gut. 116 zu 107 ist zwar erstmal am Ende dann auch ein ganz entspannter Erfolg gewesen, aber zwischenzeitlich hätte das Ganze vielleicht sogar noch entspannter verlaufen können. Sie führten Mitte des ersten oder kurz vor Ende des ersten Viertels bereits sehr, sehr deutlich mit 21 Punkten, aber die Chicago Bulls, die haben sich ja so ein bisschen darauf besonnen, dass es nicht ganz so cool ist, jedes Spiel haushoch zu verlieren, und kamen dann zurück, angeführt von Bobby Portis, der dann das Team bis kurz nach der Halbzeit tatsächlich wieder ranführte. 2 Minuten waren im dritten Viertel gespielt, da stand es auf einmal 62 zu 62. Also die Chicago Bulls dann tatsächlich mit einem guten zweiten Viertel ließen einfach den Vorsprung der Houston Rockets kontinuierlich schmilzen. Aber gerade als sie dran waren, da übernahm Chris Paul zusammen mit Gerald Green dann das Ruder. Sie machten 8 schnelle Punkte. Ließen so die Tür wieder ein bisschen zugehen quasi für die Houston Rockets und das Fenster auf quasi. Und dann war die Partie so, nicht vorentschieden, aber sie war dann eben in einem Bereich, in dem Houston das relativ souverän kontrollieren konnte und dann diesen Vorsprung einfach nicht mehr so richtig hergab und letzten Endes dann ungefährdet gewann. Vielleicht auch, weil bei den Chicago Bulls eben derjenige fehlte, der zuletzt, der maßgeblich für den Aufschwung der letzten Wochen verantwortlich war, nämlich Nikola Mirotic, der erkrankt war, der ja wahrscheinlich ohnehin getradet werden wird. Mal gucken, wie es dann mit Chicago weitergeht. Das Spiel der Houston Rockets war heute Nacht auf jeden Fall mal wieder sehr, sehr vom Dreier abhängig und es ist wirklich verrückt, wie viele Dreier mittlerweile von den Houston Rockets genommen werden. 86 Würfe haben sie insgesamt genommen, 54 davon waren von Downtown, also fast 63% von jenseits der Dreierlinie abgedrückt. 20 davon trafen sie, 39 trafen sie aus dem Feld, also mehr als die Hälfte der verwandelten Field Goals waren 3-Punkt-Würfe. Und das war dann letzten Endes auch so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg, denn insgesamt nahmen auch die Chicago Bulls 86 Würfe, trafen sogar einen mehr, aber eben 8 weniger Dreier. Und so konnten die Houston Rockets sich dann eben vor allem darauf verlassen, dass sie von Downtown brandgefährlich waren. Insbesondere Trevor Ariza, der ja zuletzt so das ein oder andere Spiel hatte, wo sie ihn mal gebraucht hätten, wo er aber nicht da war. 6 von 13 Dreiern verwandelt. Dazu Gerald Green, 4 von 9 von der Bank kommt, der sich als echte Verstärkung mittlerweile entpuppt hat. 22 Punkte in 26 Minuten aufgelegt. Bei Chris Paul und Eric Gordon, da fiel es nicht ganz so gut. 3 von 11 und 4 von 12 waren es da am Ende. Aber die beiden waren dennoch, nicht unnütz für ihr Team, wenn man es vielleicht mal so formulieren möchte. 24 Punkte haben beide aufgelegt, dazu beide 9 Assists verteilt. Ungewöhnlich Chris Paul mit 6 Turnovern, das kennt man so von ihm nicht. Und beide attackierten dann auch immer wieder mal die Zone. Insgesamt, wie gesagt, die Houston Rockets mit einem Sieg, der sicherlich noch hätte einfacher ausfallen können, aber am Ende dann nicht so richtig gefährdet war und vor allen Dingen mit einer wirklich mittlerweile schon beinahe unwirklichen Performance von Downtown. Aber das liegt natürlich eben auch ein Stück daran, dass James Harden fehlt, der ja sonst auch maßgeblich dafür verantwortlich ist, die Zone zu attackieren und eben auch immer wieder Freiwürfe zu generieren. Und
maßgeblich am 107 zu 100 Sieg der Spurs bei den Kings beteiligt war LaMarcus Aldridge. 31 Punkte, 12 Rebounds und damit führte er die San Antonio Spurs nach einem zwischenzeitlichen Rückstand mit 13 Punkten in der zweiten Hälfte doch noch wieder zurück in die Partie und am Ende zum Sieg. 28. Saisonsieg für die San Antonio Spurs. Jetzt gucken wir auf die Cavaliers. Die haben richtig auf die Nase gekriegt. 99 zu 127 bei den Timberwolves verloren und einzig Kyle Korver konnte sich am Ende des Abends zumindest über eine persönliche Statistik freuen. Ansonsten war es ziemlich dunkel.
Ja, also ziemlich dunkel ist schon fast beschönigt. Fangen wir mit dem Positiven an, bevor wir in die ganz große Düsternis reinwandeln. Kyle Korver machte Mitte des zweiten Viertels seinen Dreier rein und überholte damit dann Paul Pierce in der Rangliste, der ewigen Rangliste für die meisten verwandelten Dreier, steht jetzt auf Platz 4, hat dann am Ende noch 4 weitere reingeschmissen, hat jetzt insgesamt 2148 Dreipunktwürfe verwandelt. Und jetzt ab in den dunklen Wald, den die Cleveland Cavaliers da heute Nacht durchschreiten mussten in Minnesota. Es ging schon ganz, ganz schrecklich los, muss man so sagen. Es waren knapp über 7 Minuten gespielt. Da stand es 20 zu 4 für Minnesota. Die Cleveland Cavaliers und insbesondere Tyronn Lue, ihr Coach, der war schon derart verzweifelt, dass er bereits die zweite Auszeit nahm. Aber es wurde gefühlt nicht besser. Die Cleveland Cavaliers fingen dann zumindest mal an, die Zone zu attackieren, konnten den Vorsprung auch ein ganz kleines bisschen kleiner werden lassen, ohne allerdings jemals so richtig ranzukommen. Ungewöhnlich, gerade in dieser Phase, bis auch weit ins zweite Viertel hinein, als die Minnesota Timberwolves Cleveland wirklich dominiert haben und Cleveland riesengroße Probleme in der Offense hatte, nahm LeBron James quasi keinerlei Würfe. Und das ist was, was man so von ihm nicht kennt. Insgesamt hat er am Ende ganze 8 Würfe genommen, gerade mal 10 Punkte aufgelegt. Weniger Würfe nahm er nur ein einziges Mal in seiner Karriere. Und das ist, ja, mit über 13 Jahre mittlerweile her, am 29. Dezember 2004 gegen die Rockets war das der Fall. Mit diesen 10 Punkten, die er da gerade so erreicht hat, konnte er seine Serie aber am Leben erhalten, hat jetzt 831 Spiele in Folge mindestens 10 Punkte aufgelegt, jagt weiterhin den Rekord von Michael Jordan. Aber das war beileibe keine Glanzleistung vom König heute Nacht. Und insgesamt dann ein Plus-Minus-Rating von minus 39. Das ist das Schlechteste, das er jemals in seiner NBA-Karriere aufgelegt hat. Aber es war nicht nur LeBron James, der heute Nacht eine ganz, ganz seltsame Leistung hinlegt. Das war die komplette Mannschaft der Cleveland Cavaliers. Die Minnesota Timberwolves dominierten die Zone nach Belieben. Karl Anthony Towns und Taj Gibson konnten da quasi machen, was sie wollten. Kevin Love fand keinerlei Zugriff auf dieses Spiel. Tristan Thompson war der Einzige, der so ein bisschen dagegen halten konnte. Dazu machte Jimmy Butler ein richtig, richtig gutes Spiel. Auch Andrew Wiggins, der ja gegen das Team, das ihn eins getradet hat, erst gedraftet, dann getradet hat, macht ja traditionell schon gute Spiele gegen die Cavaliers, war gut drauf, war am Ende Topscorer mit 25 Punkten, hat ein Plus-Minus-Rating von plus 35, die komplette Starting-Five übrigens mit Plus-Minus-Ratings von über 30. Dazu dann auch noch Tyus Jones, der ja aktuell den Point Guard spielt bei den Timberwolves, mit einer guten Partie, hat das Auge für seine Mitspieler gehabt, 8 Assists verteilt, ein Turnover dabei, nur auch Jimmy Butler mit 9 Assists. Die Timberwolves liefen ihre Plays gerade zu Beginn einfach ganz konsequent durch, nahmen keine überhasteten Würfe, haben mitbekommen, dass die Cleveland Cavaliers eben nicht ins Spiel fanden und konnten sich so dann eben auch diesen großen Vorsprung erarbeiten. Die Cavaliers dann gegen Ende des zweiten Viertels mit der nächsten Durststrecke und so führte Minnesota bereits mit 27 Punkten zur Halbzeit. Wie gesagt, das Spiel wurde dann keineswegs besser aus Sicht der Cleveland Cavaliers. Es war dann letztlich so, dass sie bereits zum Beginn des vierten Viertels mit 35 Punkten hinten lagen und ab da ausschließlich Garbage Time angesagt war. Außer Jones, dem Point Guard der Timberwolves, waren alle Starter im zweistelligen Punktbereich und das deutlich Karl Anthony Towns mit 19 Punkten noch derjenige, der am wenigsten am zweitwenigsten eingesammelt hat. Entschuldigung, Taj Gibson mit 16 war der wenigste. Die beiden aber mit dem Double-Double, 12 Rebounds, 13 Rebounds. Dazu noch Unterstützung von der Bank von Dieng und Crawford. Und wie gesagt, bei den Cavaliers, da lief ganz wenig zusammen. LeBron James, ich hatte es schon gesagt, 10 Punkte nur und war dann tatsächlich Topscorer der Starting Five. Das sagt eigentlich alles über die Leistung der Mannschaft heute Nacht aus. Jeff Green am Ende Topscorer der Mannschaft mit 22 Punkten, Kyle Korver mit 19. Die beiden haben wenigstens noch so ein bisschen sich dagegen gesträubt. Ansonsten war das ein sehr, sehr blutleerer Auftritt, den der Favorit im Osten da hingelegt hat. Und einer, ja, über den zu reden sein wird. Das ist einfach eine Art und Weise gewesen, wie man sich nicht präsentieren kann. Umdrein kam dann auch noch, dass Isaiah Thomas des Feldes wegen eines Flag Rent 2 Fouls Mitte des dritten Viertels verwiesen wurde. Traf da letzten Endes Andrew Wiggins so im Hals-Kopf-Bereich mit der Hand im Gesicht oder an der Kehle, hat sich dann aber auch bei ihm sofort entschuldigt, hatte auf den Steal spekuliert, ging gehörig in die Hose und passte dann irgendwie auch zur Nacht der Cleveland Cavaliers, dass aus einem Steal-Versuch letzten Endes ein Feldverweis resultiert. Am Ende, wie gesagt, war das sicherlich ein guter Sieg für Selbstvertrauen der Minnesota Timberwolves, aber vor allen Dingen eine erschreckende Leistung der Cleveland Cavaliers, die man gerade so auch von LeBron James nicht kennt.
Wir steigen gleich noch tiefer in die Dunkelheit ein. Wir sprechen nämlich noch über die Atlanta Hawks vorher. Gucken wir aber noch auf das, was die Warriors zu Hause gegen die Nuggets gemacht hat. 124 zu 114 gewonnen. Stephen Curry wieder mit einer super Leistung. 32 Punkte, 9 Assists hat er beigesteuert zu diesem Sieg. Also sehr, sehr stark die Warriors 33 Saisonsiege bisher eingefahren. Wir gucken jetzt auf die Pistons, die zu Gast waren bei den Pelicans und dort mit 109 zu 112 verloren haben.
Ja, und das war eine verrückte Partie, wenn man das so nennen möchte. Die wogte immer so ein bisschen hin und her und hätte aus Sicht der New Orleans Pelicans auch gar nicht so sehr hin und her wogen müssen, denn sie sind gut reingekommen, führten im ersten Viertel mit 10 Punkten und dann hat Boogie Cousins mal wieder so die Nerven nicht im Griff gehabt. Zwei schnelle Fouls produziert, war dann derart sauer, dass er die Wasserflasche auf den Court geschmissen hat, woraufhin es sehr, sehr lange gedauert hat, bis dann mal alles wieder aufgewischt war. Folglich war jegliches Momentum für die Pelicans in der Halle der Pistons dahin. Die Pistons nutzten das natürlich, wer möchte es ihnen verübeln, zu ihren Gunsten, ließen ja schnelle Punkte folgen, konnten dann Anfang des zweiten Viertels das Spiel wieder ausgleichen, 38 zu 38 stand es zu dem Moment, und drehten es dann sogar, als Avery Bradley den Zweier nahm, führten sie dann auf einmal mit 6 Punkten, aber dann ja, hat sich Anthony Davis mal überlegt, okay, wenn Boogie seine Nerven nicht im Griff hat, dann übernehme ich das Ruder heute mal, und war dann tatsächlich kaum noch aufzuhalten. Bis Mitte des dritten Viertels hat er dann 30 Punkte aufgelegt, traf 12 von 14 Würfen, dazu noch 10 Rebounds, und wer weiß, wie das Spiel verlaufen wäre, wenn er nicht umgeknickt wäre. Einmal mehr also Probleme bei Anthony Davis, der um seine Gesundheit bangt, konnte dann nämlich nicht mehr ins Spiel zurückkehren. Detroit nutzte das aus, ließ einen 9-Punkte-Run folgen, war somit wieder dran und glich das Spiel aus. Aber in der Folge dann Anthony Davis endlich mit dem, was man von ihm, DeMarcus Cousins, weil Anthony Davis war ja, wie ich gerade sagte, in der Kabine. DeMarcus Cousins dann mit dem, was man von ihm erwartet, übernahm das Spiel, machte dann 16 seiner 20 Punkte. Und ja, letzten Endes war es dann vor allen Dingen ihm geschuldet, aber eben auch Rajon Rondo, dass sie das Spiel mit nach Hause nehmen konnten. Rajon Rondo, der vor allem anfänglich ja einfach als Floor General agierte, 15 Assists dann verteilt hatte, aber am Ende eben auch zum Korb zog, so wie man das eigentlich aus seinen besten Zeiten kennt, und besorgte dann die letzten, ja, beiden oder die entscheidenden beiden Körbe, 111 zu 107 stand es, nachdem er zweimal zum Korb zog und den Ball reinlegte. Andrew Drummond konnte nochmal ja per Dank verkürzen, aber es war dann letzten Endes zu wenig. Detroit hat Jrue Holiday noch an die Linie geschickt, der konnte nur einen von zwei Freiwürfen verwandeln. Sie hatten dann tatsächlich also noch die Möglichkeit, die Pistons das Spiel auszugleichen, allerdings ja, konnten sie keinen Wurf mehr so richtig generieren. Avery Bradley, der warf dann völlig verzweifelt, aber da kam nicht mehr als ein Airball heraus. Und so gewinnen die New Orleans Pelicans ein Spiel, in dem ja quasi alles dabei war aus ihrer Sicht. Die Detroit Pistons verlieren eine Partie, in die sie anfänglich schon nicht reingefunden haben. Und vor allen Dingen, ja, letzten Endes sich bei den New Orleans Pelicans bedanken können, dass sie von ihnen ein Stück weit auch immer wieder da hineingeholt wurden, sei es durch Verletzung, sei es eben durch Nervenschwäche. Am Ende Anthony Davis, 30 Punkte, wie gesagt, 10 Rebounds von ihm für die Pelicans, DeMarcus Cousins, 20 Punkte, 10 Rebounds, ebenfalls das Double-Double. Rajon Rondo, das Double-Double aus Assists und Punkten, 12 Punkte, 15 Assists, ein einziger Turnover. Jrue Holiday, 14 Punkte, 23 Punkte von Etwan Moore, der 11 von 14 Würfen verwandelte, also auch er mit einer sehr, sehr effektiven Vorstellung. Die Bank, gewohnt schwach, lieferte zusammen gerade mal 13 Punkte. Und bei den Pistons auch hier vor allen Dingen die Starting Five dominant. Am Ende Tobias Harris mit 25 Punkten, Topscorer Avery Bradley mit 24, der Rest Ish Smith, Andrew Drummond mit 16. Drummond natürlich mit dem Double-Double, 14 Rebounds von ihm, und Reggie Bullock, der noch mit 10 Punkten und vor allen Dingen als einziger Starting-Five-Spieler mit dem positiven Plus-Minus-Rating plus 14 dazu, noch 10 Punkte von der Bank von Bikes und insgesamt auch hier nur 18 Punkte von der Bank kommt. Also es war ein Spiel, das typischerweise, wie vielleicht auch zu erwarten, von den Starting-Fives geprägt wurde. Und ja, jetzt schauen wir mal, was aus Anthony Davis wird, dass da die Verletzung hoffentlich nicht schlimmer ist. Und dann sind wir gespannt, wo es für beide Teams hingeht. Aktuell Detroit ja bei 21 und 18. Die New Orleans Pelicans am Ende der Playoff-Plätze in der Western Conference bei 20 und 19.
Alles Statistiken, von denen die Atlanta Hawks nur träumen können. Die haben in der Nacht die 30. Niederlage bezogen. 107 zu 108 bei den Clippers verloren. 9 Sekunden vor dem Ende, da hatten die Hawks noch geführt. Doch dann war es CJ Williams, der mit dem Dreier alles klar machte.
Ja, und die LA Clippers müssen sich die Frage gefallen lassen, wie das überhaupt passieren konnte, dass Atlanta nochmal führte. Denn letzten Endes, ja, war das Spiel zwischenzeitlich wirklich entschieden. Also die Atlanta Hawks sind keine Mannschaft, vor der man sich irgendwie fürchtet, wenn man da mit 15 Punkten bereits führt. Die LA Clippers trafen weit über die Hälfte ihrer Würfe, aber ja, dann war es auf einmal irgendwie so ein bisschen dahin. Die Hawks, die ihrerseits zu dem Zeitpunkt Wurf um Wurf an den Ring setzten, aber eben nicht trafen und ihren einzigen Lichtblick noch in Dennis Schröder hatten, der am Ende aber auch keine sonderlich gute Nacht erlebte, waren tatsächlich eigentlich keinerlei Gefahr. Aber dann wurden die Los Angeles Clippers irgendwie leichtsinnig, haben sehr, sehr viele Turnover produziert und den Hawks dann mit ganz, ganz einfache Punkte geschenkt. Am Ende waren es 27 Punkte aus 16 Ballverlusten. Und so wurde tatsächlich dieses Spiel eben nochmal eng. Dennis Schröder spielte dann in der entscheidenden Phase gar keine so richtige Rolle. Er holte sich 5 Minuten vor Ende des dritten Viertels sein 5. Foul ab, musste folglich auf die Bank. Und das war dann eben genau diese Phase, in der dann auf einmal Atlanta tatsächlich wieder rankam, das Spiel ja ausgleichen konnte, dann sogar in Führung ging. Aber Mike Budenholzer vertraute dann natürlich seinem Schützling, seinem Go-To-Guy, brachte ihn zurück in die Partie 5 Minuten vor dem Ende. Aber nach dem verwandelten Korbleger folgten dann 3 schnelle Ballbesitze, die er mit Jumpern abschloss, die allesamt daneben gingen. Und darüber war dann sein Trainer sichtlich verärgert und brachte dann wieder Malcolm Delaney. Dennis Schröder musste sich dann also das Ende von der Bank aus angucken. Und dann war es Kent Bazemore, der tatsächlich das Spiel eben vermeintlich erstmal für die Hawks entschied, aber dann, und jetzt verstehe ich die Welt langsam nicht mehr, bin ich ganz ehrlich, entschied sich Mike Budenholzer bei einer Führung von 5 Punkten, die Andrew Jordan zu foulen. Und die Andrew Jordan ist jetzt nicht als weltbester Freiwurfschütze aller Zeiten bekannt, das ist so. Aber wenn ich mit 5 Punkten vorne liege, warum faule ich einen Spieler, der in dieser Saison 17% mehr Freiwürfe trifft, als er das in seiner gesamten Karriere getan hat? Der Andrew Jordan trifft immerhin 60% seiner Freiwürfe. Jetzt ist die Frage, muss ich da quasi leichte Punkte herschenken? Er hat sich dazu entschieden, Mike Budenholzer, und es wurde bestraft. 5 von 6 Freiwürfen waren drin und deswegen war die Partie dann wieder ausgeglichen, weil eben Atlanta seinerseits nicht traf. Und das ist eben genau die Problematik, die er damit ja quasi provoziert hat. Am Ende war es dann so, dass Lou Williams, der eine richtig gute Partie für die Clippers machte, letzten Endes den vermeintlich entscheidenden Wurf nahm, warf daneben, aber der Offensiv-Rebound ging nochmal zu den Clippers. Und dann war es jemand, den eigentlich keiner auf dem Zettel hatte, nämlich CJ Williams, der aktuell in einem Vertrag steckt, der nur 10 Tage läuft, der den Dreier nahm, der den Dreier traf und so zum 108 für 107 für die LA Clippers und somit zum Sieg für die Clippers über die Hawks. Ich hatte es angesprochen, Lou Williams mit einer richtig starken Leistung, 34 Punkte am Ende von ihm. Dazu die Andrew Jordan, 25 Punkte, 18 Rebounds und wie gesagt, die wichtigen Freiwürfe getroffen. Insgesamt 5 Spieler bei den Clippers im zweistelligen Punktbereich, 50% Dreier getroffen und das Spiel gewonnen, obwohl man in der Zone gerade beim Rebound klar dominiert wurde und damit deutlich weniger Würfe nahm. Die Hawks ihrerseits, wenn ich von 50% getroffenen Dreiern spreche, mit 27% eben nur, sie trafen nur einen Dreier mehr, obwohl sie mehr als doppelt so viele Namen, insgesamt wirklich keine gute Leistung der Hawks. 20 Punkte am Ende von Prince, damit Topscorer Dennis Schröder, 7 von 19 getroffen, 18 Punkte von ihm, 13 von Bazemore und Ilja Sova. Aber das war in Summe ja viel, viel Stückwerk mal wieder bei den Atlanta Hawks, die sich, wie gesagt, bei den Clippers bedanken konnten, dass sie überhaupt nochmal ins Spiel eingeladen wurden. Und da hat dann, das ist zumindest meine persönliche Meinung, Mike Budenholzer eine gravierende Fehlentscheidung getroffen und einen möglichen Sieg, den möglichen 11. Sieg für die Atlanta Hawks leichtfertig verschenkt.
So bleibt es bei 10 Siegen für die Atlanta Hawks. Ob dann irgendwann mal der 11. dazukommt, das werdet ihr natürlich erfahren hier bei uns auf meinsportradio.de. Wir fassen werktäglich die NBA zusammen und haben einmal die Woche dann noch den großen Rundumschlag in Sachen NBA für euch. Triple-Double, unser Talk zur NBA mit Felix Amrain und seinen Gästen. Felix, für heute vielen Dank.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.